Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Am Tag der Deutschen Einheit. Katrin Linke und Carsten Brensing sind im Studio. Heute am frühen Morgen in den Zug gestiegen. Danke fürs frühe Aufstehen an einem Feiertag, an dem Feiertag. Ja. Sie haben ein Buch geschrieben, der Titel »Eine Liebe ohne Grenzen – Unsere Flucht aus der DDR«. Über die Flucht im Sommer 89 werden wir ausführlich reden. 30 Jahre ist der Mauerfall her. Herr Brensing, wie selbstverständlich ist es für Sie, dass wir heute hier in einem Studio in Rheinland-Pfalz sind und uns ganz locker unterhalten?
Das ist zum Glück völlig selbstverständlich. Ja, tja, diese 30 Jahre her, natürlich ist es auch, unsere Erinnerungen sind wie aus einem anderen Leben irgendwie.
Na klar. Und trotzdem, eben als ich gesagt habe zu Beginn der Sendung, wenn wir gewusst hätten, dass die Mauer fällt, haben Sie dann jemals gesagt, dann wären wir nicht gegangen? Da haben Sie gesagt, Frau Linke, dann wären wir trotzdem gegangen. Warum?
Weil wir weg wollten und wir wollten einfach frei sein, wir wollten ein neues Leben leben, wir wollten studieren. Und wenn wir das gewusst hätten, ja, das stand überhaupt nicht zur Debatte irgendwie. Wir hatten ja einfach wirklich keine Ahnung, ob sie fallen würde. Und im Nachhinein ist immer leicht, wenn man gewusst hätte. Aber ich sage, Resümee ziehen auf mein Leben, es war auf jeden Fall richtig, das gemacht zu haben.
Sehen Sie das genauso?
Naja, man muss auf jeden Fall mit einkalkulieren, dass wenn es die Leute nicht gegeben hätte, die im Sommer illegal die Grenze überquert haben, dann hätte es auch die Demonstration nicht gegeben. Und hätte es die Demonstration nicht gegeben, hätte es keine deutsche Einheit gegeben. Also das hängt natürlich alles ursächlich zusammen. Und das ist naiv zu sagen, ja, hätten wir mal gewartet. Aber hätten wir gewartet, hätten das alle getan, wäre nichts passiert.
Ihre Geschichte, Ihre Flucht aus der DDR ist 30 Jahre her. Warum haben Sie jetzt die Geschichte veröffentlicht, Frau Linke?
Das war wie so ein Opener, ein Moment in meinem Leben. Ich glaube, als ich die 50 gerundet habe, da geht man so ein bisschen in Resümee und wird nachdenklich. Und da kam bei mir der Gedanke auf, ich möchte eigentlich gerne den Menschen, die mir damals geholfen haben, dass meine Flucht gelungen ist, Danke sagen. Und ich möchte die auch wiederfinden. Das war also eine große Motivation, das Buch zu schreiben, weil ich gedacht habe, ich schreibe die Geschichte auf, stellvertretend für alle, die sich damals auf den Weg gemacht haben. Und aber auch, um vielleicht die Menschen zu finden, die mich mitgenommen haben, die zwei Mädels aus Stuttgart. Und auch Leute, die wir unterwegs getroffen haben, halt vielleicht wiederzufinden und ja, sich wieder zu vereinigen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das heißt, alle, die irgendwie im Entferntesten Erinnerungen an den Sommer 89 haben, sollten jetzt unbedingt die Ohren spitzen, weil wer weiß, vielleicht sind sie ihnen mal begegnet oder haben ihnen in irgendeiner Situation geholfen. Herr Brensing, wie sehr haben Sie denn Ihre Frau unterstützt, ermutigt oder haben Sie gesagt, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ein Buch zu schreiben?
Ah ja, also ich lebe ja selber vom Bücherschreiben, ich schreibe ja über Tiere und insofern war das große Unterstützung. Also wir hatten halt irgendwann die Diskussion darüber, macht sie das jetzt oder nicht, ist ja auch zeitlich ein Budget, was da reingeht. Ne? Mhm. Und da muss man natürlich auch ein bisschen in Vorleistung gehen und irgendwie war es aber, ja, es war gar keine Frage. Also weil wenn einmal so ein innerer Antrieb da ist, dass man was schreiben muss, dann muss man das auch tun. Also das geht dann gar nicht anders.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Dieses Lied, Horizont von Udo Lindenberg. Was verbinden Sie damit, Frau Linke?
Ich verbinde damit das Bedürfnis nach Freiheit und natürlich untrennbar immer diesen Gedanken, wie wir im Gefängnis gesessen haben, gedacht haben, wir werden auseinandergerissen und sehen uns vielleicht nie wieder. Und dann war das so ein Lied, was uns in den Sinn kam und was uns da in diesem Moment getragen hat.
Im Gefängnis in Ungarn, ja. Auf die Situation werden wir nochmal kommen. Wie groß war denn Ihr Bedürfnis, wegzukommen, rauszukommen aus der DDR? Vielleicht können Sie uns Ihre persönliche Situation schildern.
Also für mich war es irgendwie schon immer unfraglich. Also das habe ich gar nicht in Frage gestellt. Ich wusste, dass ich da nicht sein kann. Seitdem ich denken kann, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass dieses Land nicht mein Land ist. Also vermutlich habe ich als Kind zu viel Flipper geguckt. Ne? Ich wollte also unbedingt Meeresbiologe werden und Delfine erforschen. Und das ging da einfach nicht. Und ich kann mich noch dran entsinnen, dass ich irgendwann mal meine Eltern in der 7. Klasse das gesagt habe. Und mein Vater war so weise und hat gesagt, ach, warte erst mal ab. Irgendwas wird sich ändern. Das kann so schnell, kann alles anders sein. Ich habe gedacht, ja, du hast einen Vogel, das siehst doch, wie das ist, das kann sich doch nicht ändern. Ja, ein paar Wochen, nachdem wir drüben waren, hat sich alles geändert.
Und bei Ihnen, Sie wollten gerne Medizin studieren?
Genau, bei mir war es so, ich wollte gerne Medizin studieren, das war mein Traum. Und ich sage immer, ich komme aus so einer Ausreißerfamilie, also bei mir sind halt mehrere Familienangehörige ausgereist.
Ihr Bruder lebte im Westen?
Genau, der ist 87 ausgereist, nach 4 Jahren Ausreiseantrag. Und das war für mich so eine sensible Zeit mit Abitur und Zulassung zum zum Studium und da war man einfach gebrandmarkt durch so eine Geschichte in der Familie und da war irgendwie ausgeschlossen, dass ich einen Medizinplatz bekomme und dann war für mich die Frage, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben, irgendwie jobbe ich durch die Gegend, wie ich es dann auch gemacht habe ein paar Jahre oder gehe ich halt und aus der Familie sind immer mehr weggegangen, irgendwie hat man sich dann auch gefragt, was soll ich jetzt noch hier, ich will, dass wir alle zusammen sind und dann, ja, wollte ich
aber,
auch weg.
Aber die Option, die Möglichkeit, Ausreiseantrag zu stellen, die hatten Sie nicht oder die kam für Sie gar nicht in Frage dann?
Die hätte ich gehabt, natürlich, aber ich habe das bei meinem Bruder miterlebt. Er hat halt 4 Jahre lang gewartet, bis er raus konnte. Er musste morgens in Erfurt eine Bibliothek heizen, jeden Morgen um 4 aufstehen, wurde sofort vom Studium exmatrikuliert und dem wurde das Leben einfach zur Hölle gemacht. Und ich habe gedacht, nee, also 4 Jahre meines Lebens im Zweifelsfalle auch dran geben, bis ich mal rauskomme, das wollte ich einfach nicht. Und ja, ich bin auch ein ungeduldiger Mensch. Ich wollte es gerne ein bisschen schneller. Und deswegen war dann die Entscheidung, okay, als wir uns dann getroffen haben, das passt und wir versuchen das eben auf dem Weg.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Katrin Linke und Carsten Brensing, die beiden sind im Sommer 89 aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen. Und sie kamen ungefähr ein gutes Jahr vorher auf die konkreten Pläne. Sie finanzierten sich die Flucht mit dem Verkauf von Petroleumlampen nach Japan. Das war die Idee. Entschuldigung, die müssen Sie bitte kurz erklären. Vielleicht Sie, Herr Brensing.
Ja, also ich hatte damals einen japanischen Brieffreund, was schon skurril genug war. Und der hat uns tatsächlich in der DDR ein paar Mal besucht. Und der fand Petroleumlampen total spannend und meinte, die kann man in Japan verkaufen. Und dann haben wir die tatsächlich über die BRD nach Japan geschickt. Also meine Cousine war da so lieb und hat die in ganzen
Die Cousine, Verkehr, die im Westen
die
lebte?
Die im Westen lebte, genau, hat die dann nach Japan geschickt. Und er hat sie tatsächlich verkauft und ihr dann das Geld geschickt. Und ja, das ist dann zwar nicht bei uns angekommen, aber das hat einen ganz anderen Grund.
Und die Lampen haben Sie gekauft in Geschäften in der Nähe von Erfurt, oder wie muss ich mir das vorstellen, oder?
Genau, es gab in Erfurt so einen Laden für Eimer, Besen, Mausefallen, würde man sagen. Und da gab es auch diese Lampen. Und da bin ich dann so über die Wochen immer mal hin. Das sollte ja auch nicht so auffällig sein, dass ich da dann gleich das ganze Regal leer kaufe. Dann hätten die sich auch gewundert, was macht die jetzt? Dann hätte es Fragen gegeben. Also bin ich immer so hin, wie es die Lage zugelassen hat. 5, 6 Stück, 10 Stück geholt, eingesackt, verpackt und dann eben immer paketeweise rübergeschickt.
So, und dann hatte also die Cousine im Westen das Geld. Und dieses Geld musste ja nun irgendwie zu Ihnen. Und wie war da der Plan?
Na, der Plan war, dass sie uns das halt einfach übergibt. Ne? Also sie konnte ja einfach ein Reisevisum beantragen und dann kommen. Und das hat sich ja auch alles getan und gemacht. Nur man hat ihr das Geld an der Grenze abgenommen. Mhm. Und das war natürlich total deprimierend, weil sie hat sich da wirklich irrsinnig viel Arbeit gemacht. Und das ist natürlich auch eine Gefahr gewesen. Also das war ja Schmuggel. Ne? Ja. Und das war schon blöd, also für alle Beteiligten.
Das ist, Sie schildern das ganz dramatisch in dem Buch, Frau Linke. Sie warten auf die Cousine, die kommt und ist dann im Prinzip in Tränen aufgelöst.
Genau, ist einfach todunglücklich, weil ihr das Geld abgenommen wurde. Sie hat das Geld in einen Briefumschlag gemacht und hat es in die Windschutzscheibe von ihrem Auto gelegt. Und als sie dann halt von West-Berlin nach Ost-Berlin reinfahren wollte, wurde halt gefragt, was das ist und was da drin ist. Und dann hat sie es zeigen müssen und dann war die Kohle weg.
Jetzt muss man dazu sagen, Sie waren alle wahnsinnig jung. Die Cousine war, glaube ich, 19 und Sie Anfang 20. Also
nee, war 3 Jahre älter.
Oder
als ich.
So.
Aber trotzdem
eine Heldin. Anfang 20. Eine Heldin, genau. Ja. Anfang 20, also da hat man auch nicht alles im Blick und ich meine, es war aufregend genug. Jetzt gab es noch einen Plan B. Sie haben trainiert, schwimmen. Warum?
Naja, wir haben verschiedene Sachen trainiert, weil wir hatten ja mehrere Pläne. Irgendwie, was musste ja funktionieren und klappen. Und deswegen haben wir Schwimmen trainiert. Wir haben auch gefastet, um halt eine Zeit lang eben auch ohne Essen auszukommen und haben uns auf mehrere Varianten vorbereitet. Und eine Variante war eben tatsächlich, halt über den Pamir nach Indien zu wandern.
Und dafür brauchten Sie eine bestimmte Kondition, also richtig, in der Theorie. Genau. Okay, und dieses Schwimmen muss man vielleicht aber auch nochmal erklären. Also Sie sind nachts ins Schwimmbad, wenn das geschlossen war, da hatten Sie gejobbt und konnten dann da Ihre Bahnen ziehen. Sie mussten aber auch in irgendeinen gruseligen See steigen zum Training.
Ja, es gibt halt bei Erfurt so einen Baggersee, den gibt es heute noch. Ich kann da bis heute nicht reingehen. Das hieß der Nordstrand. Das ist halt so eine Kiesgrube, wie man es halt kennt. Ne? Und die Landwirtschaft hat da von den Feldern rundherum die ganzen Sachen sind da einfach reingelaufen. Und da hat es halt super drin geblüht. Also die Schlingpflanzen, die gingen halt bis an die Wasseroberfläche. Und wenn wir da geschwommen sind, dann ging das immer so am Bauch vorbei. Und in der Schule gab es dann auch immer so Gruselgeschichten, dass eben Kinder Kinder auch ertrunken sind in dem See und runtergezogen worden. Und irgendwie, das ist bis heute noch. Also ich mag keine Seen. Ich tauche inzwischen und gehe ins Meer. Ist mir egal. Ich segel auch sonst wohin, aber ich schwimme nicht gerne in Seen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Es kam die Reise nach Taschkent, damals Sowjetunion, heute Usbekistan. Dort sollte der Japaner auftauchen mit den gefälschten Pässen. Der Japaner, über den wir eben gesprochen hatten, der mit den Petroleumlampen. So, also die Geldübergabe hatte nicht funktioniert. Sie haben aber irgendwie das Geld zusammenbekommen, um nach Taschkent zu reisen, sind dort am Flughafen. Wer nicht kommt, ist der Japaner.
Ja.
Wie war das?
Naja, es war natürlich, also irgendwie haben wir auch schon mitgerechnet. Also es war halt so ein Stückchen, wir hatten die Verabredung, wir gehen dahin.
Die Verabredung war ein Jahr her.
Die war, ja, fast genau. Mhm. Und wir haben natürlich einfach darauf gehofft, ja, auch wenn wir jetzt nicht so irrsinnig optimistisch waren. Aber in dem Moment waren wir da und wollten einfach auch dort sein, ja. Und dann hatten wir ja noch unseren Plan B. Und dafür hatten wir uns ja auch vorbereitet, da diese Geschichte mit dem Pamir.
Also das Hochgebirge, um nach Indien zu wandern.
Genau. Mhm. Das war so die Idee. Und da waren wir halt auch präpariert. Also wir hatten, also ich hatte einen ganz tollen Schlafsack genäht, ja. Also mit mehreren Kissen so ineinander so verschachtelt, dass es wirklich richtig warm ist. Und wir hatten ja gefastet und uns darauf vorbereitet.
Die Wanderschuhe dabei. So, und dann tauchen zwei Jungs auf aus der DDR am Flughafen, als sie warten auf den Japaner, der nicht kommt. Und die hatten den Versuch unternommen.
Genau, also wir wollten gerade aus dem Flughafen raus, um unsere Reise praktisch anzutreten, unseren Plan B zu beginnen. Und da standen uns auf einmal eben zwei Jungs vor der Nase und stellte sich eben raus, dass die aus Dresden waren. Und nach längerem Hin und Her und Beschnuppern, weil man hat natürlich nicht gleich gesagt, so hallo, wir wollen fliehen irgendwie, habt ihr vielleicht auch irgendwie, könnt ihr was uns erzählen? Sondern wir haben uns dann eben erstmal so ein bisschen beschnuppert. Und
das war
dann
so ein Grundmisstrauen.
Genau, und dann stellte sich eben raus, dass die praktisch da herkamen, wo wir eben jetzt hin wollten, dass die aus dem Pamir kamen oder da am Rand waren und eben festgestellt hatten, dass man da nicht rein kann, dass das zu gefährlich ist, weil da irgendwie gerade Streitigkeiten waren zwischen den Russen und den Chinesen, haben sie erzählt. Und man sollte nicht hin, da würde geschossen, das wäre einfach zu gefährlich. Und dann haben wir gedacht, nee.
Das heißt, es waren nicht nur zwei frustrierte Jugendliche aus der DDR, sondern vier frustrierte Jugendliche aus der DDR am Flughafen von Taschkent. Die nächste Variante war dann Finnland. Wieso Finnland?
Naja, die hatten halt auch einen Plan B. Ne? Mhm. Also ihr Plan A war der Pamir und ihr Plan B war dann eben, das in Finnland zu probieren. Weil da gibt es halt so eine große Seenplatte und das ist so ein uneinsichtliches Geländeterrain. Da hatten sie sich halt irgendwie überlegt und da haben wir uns gedacht, warum denn nicht? Also sind wir tatsächlich zusammen da mit denen hingefahren. Und das Ganze hat dann halt so eine Eigendynamik irgendwie entwickelt und dann waren wir halt da in Tallinn und in Leningrad und ja.
Und was war in Finnland? Wieso funktionierte der Plan nicht?
Der eine von den beiden Dresdner, der war halt Russischschüler, der konnte halt recht gut Russisch und der ist dann halt auf einem Zeltplatz, auf dem wir uns da niedergelassen hatten, nachts so ein bisschen rum, hat mal so ein bisschen gehört, ob das eben eine gute Idee ist, da über das Festland irgendwie rüber zu machen und kam dann eben mit dem Resümee zurück, das ist auch zu gefährlich, das ist alles dicht, man kommt da einfach nicht durch und die Russen sind nicht zimperlich, waren ja auch eher bekannt dafür, dass sie eben, wenn man jetzt an der Grenze in der Sowjetunion aufgegriffen wird als Flüchtling, dass das auch nicht lustig enden könnte und sodass dann das Ergebnis war, das können wir nicht riskieren. Oder?
Es blieb noch die Variante mit dem Boot.
Genau, also das war dann sozusagen so ein Plan C, nachdem, also die waren halt auch nicht gut vorbereitet, ne? Also aber wir hatten auch keine Karten von Pamir zum Beispiel. Ich hatte da recherchiert nach einem Reisebericht aus den 50er Jahren, ja, den habe ich bei uns in der Bibliothek gefunden. Damals gab es noch kein Google, ja, und die Karten, die waren auch manipuliert, man konnte sich da nicht drauf verlassen. Und was die halt probiert hatten, waren eben dann in Russland dort Karten zu besorgen und das hat nicht funktioniert. Und deswegen hatten wir einfach auch nicht die Informationen, um da wirklich drüber zu gehen. Und dann war halt, irgendwann haben wir ein deutsches Segelboot von Urlaubern gesehen, die dann halt da waren und dann haben wir sie einfach gefragt, was natürlich völlig naiv war, weil das war viel zu klein.
Nehmt uns mit.
Ganz genau, wir wollen da auch in eure Richtung, aber
das ging auch nicht und am Ende war dann die einzige Variante war dann noch Ungarn.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Katrin Linke und Carsten Brensing. Die beiden sind im Sommer 89 aus der DDR in den Westen geflohen. Diverse Versuche sind gescheitert. Jetzt beamen wir uns zurück und sind in Ungarn. In Ungarn landen sie im Gefängnis. Warum?
Weil wir versucht haben zu flüchten. Einmal sind wir im Gefängnis gelandet, weil wir in die Grenznähe fahren wollten. Wurden da schon am Bahnhof mitgenommen, weil wir halt wie Ossis aussahen. mit Jesuslatschen, diese Ledersandalen, die die Ossis alle anhatten und unseren Kraxeln, wurden wir da gleich identifiziert und direkt am Bahnhof rausgefischt und sind eine Nacht im Gefängnis gelandet. Und dann haben wir nochmal einen Versuch gemacht, bei Hegesechalom, also in Göhr in der Nähe, über die Grenze zu rennen. Da hatte uns ein Ungar gesagt, wenn du willst, kannst gehen, der Ungar schaut nicht hin. Das sind nur 50 Meter. Wenn ihr da irgendwie hinkommt, dann rennt direkt über den offiziellen Übergang. Die halten euch nicht auf. Und
der Ungar hat doch hingeschaut.
Der Ungar hat doch hingeschaut, hat uns eingefangen, alle beide. Wir sind da wirklich um unsere Freiheit, um unser Leben gerannt, sehr dramatisch. Mhm. Und dann sind wir wieder eine Nacht im Gefängnis gelandet.
Wie war das dann, Herr Brensing? Sie wussten ja gar nicht, sehen Sie sich auch da schon wieder? Also was passiert da? Sie waren ja getrennt im Gefängnis.
Ja, klar. Das war das erste Mal war wirklich sehr, sehr komisch. Beim zweiten Mal waren wir schon ein bisschen präpariert. Und wir hatten dann natürlich, wir waren zwischendurch in der Botschaft und haben uns dort beraten lassen, also in der bundesdeutschen Botschaft. Mhm. Und die hatten uns gesagt, Ungarn ist der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten und insofern waren wir in dem Moment, als wir uns dort einen bundesdeutschen Pass haben ausstellen lassen, wurden wir zu politisch Verfolgten und durften nicht mehr ausgewiesen werden. Und die deutsche Botschaft hat uns geraten, einfach im Land zu bleiben und abzuwarten, irgendwas würde passieren. Und insofern waren wir halt so ein bisschen relaxed, dass wir da halt durchaus auch unterschreiben können, dass wir einen Fluchtversuch begangen wollten. Wir dachten eigentlich auf die Art und Weise, das war zumindest mein Kalkül, zementieren wir eigentlich unseren Status. Aber okay. Wir haben es trotzdem nicht gewusst. Also ich kann mich noch dran entsinnen, wir wurden dann in den Zug gesetzt, angeblich in Richtung Budapest wieder zurück. Und wir sind in diesen Zug rein und haben die nächsten Leute gefragt, wo fährt der wirklich hin? Weil es war natürlich ein Grenzbahnhof, der hätte auch in die Tschechei gehen können. Und von den Tschechen musste man damals das nicht zimperlich mit Republikflüchtlingen umgehen. Und da war schon, es war einfach noch permanent die Angst da.
Das heißt, es blieb jetzt noch die Option, wofür Sie ja trainiert hatten, schwimmen. Und da haben Sie gesagt, Frau Linke, nein, ich mache es nicht.
Genau, also ein Plan war ja auch noch über den Neusiedler See zu schwimmen, ja, von Ungarn nach Österreich. Das war dann, als wir angekommen sind in Ungarn, der erste Weg, den wir gemacht haben, um festzustellen, dass der irgendwie nicht da war, dieser See. Und dann kam eben das Thema mit der Donau immer mehr auf. Wir schwimmen durch die Donau und da habe ich gesagt, das ist meine Grenze, das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht, weil ich einfach, ich habe eine sehr starke Brille und Schwimmbrillen in dem Sinne gab es ja damals nicht. Also ich hätte mich einlassen müssen, einfach ohne was sehen zu können, in diesen Fluss zu steigen. Wir wussten auch nicht, was uns an dieser Grenze erwartet, was man sich da ausmalen sollte. Der Fluss passiert ja nicht, also wir wären ja nicht schräg durch die Donau geschwommen, sondern eben mit der Donau hätten wir schwimmen müssen über mehrere Stunden und hätte ja sein können, die haben Gitter im Wasser und lassen einen da drauf zutreiben oder sonst irgendwas. Also der Fantasie waren da keine Grenzen gesetzt. Und
aber wie haben Sie dann, ich meine, Sie sagen, nein, ich schwimme nicht. Für Sie war dieser Plan, Herr Brensing, immer noch im Kopf, der war auch realisierbar. Ja. Und dann lernen Sie zwei Stuttgarterinnen kennen, damals irgendwie auch um die 19. Und es entsteht der Plan, Sie, Frau Linke, fahren unter der Rückbank mit. Das war eigentlich, habe ich das richtig verstanden, im Bus war eigentlich Ihre Idee, oder?
Ja, das war meine Idee. Also wir sind ja von der Grenze zurückgetrennt, sozusagen aus dem Gefängnis heraus, also ohne auch irgendwelche Sachen dabei. Und irgendwann kam die Frage von den beiden Mädels, wartet mal, ihr habt gar kein Gepäck dabei. Und dann mussten wir ihnen halt erzählen, warum wir an der Grenze waren und warum wir jetzt zurück wollen. Und dann war halt einfach, ich habe die dann einfach gefragt, ob sie sich das nicht vorstellen könnten. Und wir haben dann halt gesagt, also die waren natürlich auch geschockt, ja. Und wir haben gesagt, wisst ihr was, überlegt euch das, informiert euch auch noch ein bisschen im Land, was so jetzt hier los ist, ob das gefährlich ist für euch. Und natürlich irgendwie war das gefährlich, es war unberechenbar. Und dann
haben sie gesagt, einen Treffpunkt
in einer
ausgemacht.
Woche
in einer
seid
Woche.
Ihr wieder da oder seid eben nicht da. Völlig in Ordnung. Und die waren da.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir waren eben an dem Zeitpunkt angekommen. Sie verabreden sich in Ungarn mit zwei Stuttgarterinnen. Die beiden kommen auch zum vereinbarten Zeitpunkt. Und dann bauen sie gemeinsam die Rückbank im VW-Polo um. Wie war das?
Dramatisch eigentlich, fehlen mir fast die Worte. Ich muss eigentlich Katrin sagen, weil okay. Das ist ihre Flucht.
Ja, die haben dann halt die ganze Rückbank auseinandergenommen, haben die ganzen Polster rausgenommen, die Innenpolster. Und für mich wurde eine Isomatte zurechtgeschnitten, auf die ich mich dann halt legen konnte, direkt auf das Blech. Und das hat halt ein paar Stunden gedauert. Ich habe dann immer versucht, wie ich da drauf liegen kann, rechts rum, links rum, rückwärts auf dem Bauch, irgendwie da hinzupassen mit angewinkelten Beinen. Und irgendwie nach ein paar Stunden haben wir eine Position gefunden, in der ich halt ausharren konnte, mit dem Ellenbogen dann halt den Stoff gespannt habe von der Rückbank und mit Ellenbogen
damit
und Knie.
Damit man das von außen nicht sieht.
Damit die aussieht wie eine ganz normale Rückbank. Ja. Und die Polster da drin waren weg.
Und dann sind sie losgefahren. Sie haben sich umarmt, verabschiedet. Ja. Und dann sind Sie losgefahren mit den Stuttgarterinnen. Sie haben ja nichts gesehen. Sie sind in der Rückbank.
Nee, wir sind am Balaton gestartet. Also genau. Ich konnte noch winken und so weiter. Und dann kurz vor der Grenze haben sie halt gesagt, jetzt musst reinkrabbeln. Du abtauchen, runter.
So, und dann haben sie logischerweise da nichts mehr gesehen. Und die zwei haben sich unterhalten, während sie gefahren sind. Das war quasi, damit sie ein bisschen teilhaben konnten. Oder war das die Idee?
Genau, damit ich ein bisschen eine Orientierung kriege, was draußen jetzt los ist. Wir hatten ja eigentlich gehofft, dass wir einfach durchgewunken werden, weil wir extra an diesem Sonntag gefahren sind, als so ein Autorennen war in Budapest. Und da hatten wir eigentlich gedacht, okay, wir werden so durchgewunken, keiner kontrolliert. War halt nicht so. Wir wurden dann eben doch kontrolliert und die Mädels haben dann versucht, so ein bisschen mit den Grenzern so ein Geplänkel zu machen. Es ist ganz toll hier, Ungarn, tolles Land und wir kommen gern wieder und ja, so ein bisschen charming halt und haben dann eben mir so ein bisschen erzählt, ja, die gucken gerade auf die Rückbank und so erinnere ich das halt noch, ne, dass ich so wusste, was ist, dass ich eben auch ganz still liege natürlich und mich nicht bewege, weil es war ja nur ein Stoff über mir drüber.
Ja. Ja. Und irgendwann ist es geschafft. Sie fahren rüber und dann?
Dann haben wir nur noch geschrien, freie Fahrt für freie Bürger. Die Mädels haben dann halt mich daraus befreit und ich saß da irgendwie so zwischen den Welten, habe ich es genannt, irgendwie, also noch gar nicht glauben können, dass das jetzt tatsächlich passiert ist, dass es auf einmal so einfach auch war, ne, im Verhältnis zu dem, was vorher wir versucht hatten. Auf einmal war ich einfach drüben und also unglaubliche Gefühle, ja, freie Fahrt.
Und Herr Brensing, Sie haben sich der Donau genähert, hatten Neoprenanzug und hatten den Plan, durch die Donau nach Jugoslawien zu schwimmen.
Genau, also wir wussten ja, dass wir gar nicht so nah an die Grenznähe überhaupt rankommen. Mhm. Und deswegen hatte ich den Plan, halt 15 Kilometer vor der Grenze in die Donau reinzusteigen und noch durch eine Grenzstadt durchzuschwimmen und dann nochmal so 10 Kilometer im jugoslawischen Territorium dann weiter zu schwimmen, weil zumindest nach den Karten, die wir damals hatten, sah es aus, als würde da so ein komischer Doppelknick kommen und dann hätte ich genau gewusst, ich bin da an der Grenze vorbei. Und das war der Plan und so hat das dann auch tatsächlich stattgefunden.
Es waren insgesamt 25 Kilometer,
genau,
glaube ich.
Genau,
ne?
Aber mit der Strömung natürlich.
Mit der Strömung, genau. Aber wie viele Stunden waren Sie im Wasser?
Na, das waren so 5 bis 6 Stunden ungefähr.
Und irgendwann kommt eine Situation, die ist sehr dramatisch, weil es ist ein Boot da.
Ja, das stimmt. Das war tatsächlich wirklich dramatisch, weil ich in dem Moment tatsächlich gedacht habe, so, das war's jetzt. Also ich habe die ganze Zeit, unter Wasser kann man ja die Richtung nicht hören. Und wenn unter Wasser irgendwo ein Geräusch ist, dann wird das sehr weit übertragen und man kann das schwer einschätzen. Und ich habe die ganze Zeit so ein Brummen gehört, habe ich ständig umgedreht geguckt und habe einfach nicht wahrgenommen, was das war und dann habe ich es ignoriert. Und irgendwann war es aber zu spät mit dem Ignorieren, weil da war ein Boot direkt neben mir. Und dann war ein ganz furchtbarer Moment, weil in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass das Boot innerhalb von, was weiß ich, 2 Sekunden um mich drumherum gefahren ist. Und in dem Moment wurde mir aber auch schon klar, ich muss in irgendeinem Strudel drin sein. Ja? Ich drehe mich nicht, das Boot. Und dann sah ich auch, wie so ein Suchscheinwerfer genau in meine Richtung kam. Und dann bin ich einfach nur noch abgetaucht, in der Hoffnung, jetzt in die richtige Richtung wegzutauchen. Und das, als ich dann hochgekommen bin, war das Boot tatsächlich weg. Aber boah, es war schon heftig.
Das war nachts und irgendwann kommen diese 2 Rechtsknicke im Fluss, ja. Und Sie wissen, jetzt habe ich mein Ziel erreicht.
Ja, ein bisschen vorher habe ich das schon wahrgenommen, weil ich habe irgendwann gesehen, dass da auf der linken Seite eine große weiße Mauer war und die war von der anderen Seite angestrahlt und da bin ich dann wirklich nur so durchgetrieben. Da wusste ich, okay, das muss die Grenze sein, aber ausgestiegen bin ich dann tatsächlich erst nach diesen Knicks.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie haben Sie sich wiedergefunden, ist natürlich jetzt die große Frage, die sich alle stellen. Frau Linke.
Wir haben uns im Aufnahmelager Gießen wieder getroffen, letztendlich. Ich bin halt dorthin, nachdem ich es geschafft hatte, um mich dort einzubürgern und die ganzen Formalitäten zu erledigen, die man eben dann zu erledigen hatte. Und ja, durch Zufall letzten Endes, nachdem ich da 3 Tage war, 3 schlimme Tage in meinem Leben, weil ich ja nicht wusste, schafft das nicht. Es gab Fehlinformationen, dass er losgegangen wäre und es eben nicht geschafft hätte, aufgegriffen wurde. Wir haben halt versucht, über meine Brüder Kontakt zu haben. Und ich habe also da, glaube ich, schon sehr, sehr schlimme Tage erlebt und eben Angst gehabt, dass er nicht mehr kommt. Und ja, durch Zufall habe ich ihn dann wiedergefunden. Nach ein paar Tagen stand er dann in Gießen morgens in der Schlange des Aufnahmelagers als Neuankömmling.
Wie war, ja, das war wirklich, wie war romantisch. Das? Also ich stand da und plötzlich kamen so ganz weiche, ganz zarte Arme von hinten um mich drum rum und ich wusste, so kann mich jetzt nur eine Person umarmen. Das war, ja, großes Kino.
Und Sie waren Flüchtlinge. Sie sind im Westen Und was, wie ging es dann weiter? Was passiert dann? Weil das Buch hört an der Stelle auf. Was passiert dann?
Ja, wir sind dann nach Göttingen gezogen, weil der Carsten seinen Patenonkel dort hatte und ich eben auch meine Familie, haben dann eine Wohnung gefunden und Kurse bekommen, wie das mit dem Studieren halt funktioniert im Westen. Also haben da gute Unterstützung auch bekommen und haben dann Studienplätze bekommen und sind ins ganz normale Leben eingestiegen.
Und konnten Ihren Traum verwirklichen, Herr Brensing. Sie wollten Meeresbiologie, Verhaltensforschung, das war Ihr Ding.
Genau, also wir haben dann halt, wie gesagt, in Göttingen angefangen, sind dann nach Kiel gezogen und da habe ich dann tatsächlich Meeresbiologie gemacht und wir sind dann beide eine Zeit lang in den USA gewesen, haben Delfine erforscht, ich habe da meine Doktorarbeit drüber gemacht und Katrin ihre Diplomarbeit und also 30 Jahre Leben halt. Ne?
Und leben aber jetzt wieder in Erfurt, warum?
Ja, wir sind vor ein paar Jahren wieder zurückgezogen und war fast ein bisschen durch Zufall. Wir haben 10 Jahre vorher in Berlin gewohnt und haben dann irgendwie, wir arbeiten ja beide von zu Hause aus und haben halt einfach überlegt, ach, wir wollen uns eigentlich jetzt ein Haus kaufen. Das ist so irgendwie so die Lebenszeit, entweder jetzt oder gar nicht. Und dann haben wir tatsächlich, ich habe damals in München gearbeitet, wir haben in Schleswig-Holstein studiert und wir haben in ganz Deutschland geguckt und zum Schluss ist es Erfurt geworden.
Also dorthin wieder zurück, wo Sie herkamen. Wie schauen Sie denn heute am Tag der Deutschen Einheit auf dieses Gesamtdeutschland?
Dankbar. Also erstmal dankbar, dass es so gekommen ist, dass das von Erfolg gekrönt war. Die ganzen Menschen, die sich damals engagiert haben in dem Sommer, die alles aufgegeben haben, die los sind wie wir. Wir sind ja nicht alleine. Es ist ja eine große Bewegung gewesen. Und auch die Menschen, die sich dann später eingesetzt haben mit den Montagsdemos und so weiter. Und ich bin immer noch sehr, sehr dankbar, dass es so gekommen ist. Und denke, daran sollte man sich an so einem Tag auch erinnern.
Also es macht uns auch wirklich ein bisschen Sorge, dass die Grenzen, die damals eingerissen worden sind, ja, von den Menschen, dass die heute irgendwie wieder aufgebaut werden. Ja. Europa macht sich zu. Damals ist der Grundstein für Europa gelegt worden. Ja. Mit dem Zerfall des Warschauer Paktes haben wir unser Europa gegründet. Und jetzt plötzlich wird das wieder zu so einem Kleinstaatending. Und so diese rechten Stimmen, die sollten sich doch eigentlich freuen, dass es damals diese deutsch-deutschen Flüchtlinge gab, die dafür gesorgt haben, dass Deutschland wieder ein Land geworden ist. Und heute sind Flüchtlinge so böse und keiner will sie haben, aber wir haben denen so viel zu verdanken, also Flüchtlingen. Und ich finde, da sollten wir öfter mal dran denken, ja, auch so ein bisschen dankbar sein. Die Leute, die gehen da bestimmt nicht aus irgendeinem Grund weg, die haben bestimmt ihren Grund, da wegzugehen.
Also die Menschen jetzt, Sie meinen jetzt, sei es Syrien, Irak oder Afrika, ja, die dort ihre Heimat verlassen. Ich meine, Sie können das nachempfinden, weil für Sie war es ja auch ein schwerer Schritt.
Absolut. Also wir haben viele, viele Jahre noch eine echte Grenzphobie gehabt. Ja? Also wir haben Angst vor Grenzkontrollen gehabt. Und das ist natürlich heute nicht mehr so. Wir haben heute diesen wundervollen Pass, ja. Da kann man überall hinreisen und hat überhaupt keine Probleme mehr, wird durchgewunken. Aber so vielen anderen Menschen geht es nicht so. Und ich finde, es ist ein Menschenrecht, dass jeder so einen Pass hat wie wir.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Linke, Sie haben einen Plan, der heißt Picknick ohne Grenzen. Im nächsten Jahr, wenn wir 30 Jahre Deutsche Einheit feiern, wollen Sie Ihre Idee kurz vorstellen? Tausende sollen sich treffen zu einem großen Picknick, oder?
Ja, gerne. Also meine Idee ist halt, dass im Vorfeld der 30-jährigen Wiedervereinigung nächstes Jahr sich Menschen treffen bei einem großen Picknick, die damals wie wir unterwegs waren, die geflüchtet sind, genau wie wir und deren Helfer auch. Also es gibt ja viele, mich haben die Stuttgarterin mitgenommen, eben auch Helfer aus dem Westen damals, die unterstützt haben. Aber inzwischen ist es eigentlich so groß geworden, dass nicht nur die Flüchtlinge von 89 dazu kommen sollen, sondern mir würde vorschweben, dass eigentlich alle Menschen, die in diesen 40 Jahren DDR-Geschichte die DDR verlassen haben, dass die sich treffen und dass man einfach die Kraft von Flüchtlingen feiert und diese Menschen nochmal feiert und die Helfer feiert. Ich finde, es ist ein würdiges Fest im Vorfeld nächstes Jahr. Das würde ich mir wünschen, dass das zustande kommt bei einem Picknick ohne Grenzen.
Und da ist jede Unterstützung erwünscht. Also wir stellen da auch gerne einen Kontakt her. Also man kann auch entweder über Ihre Facebook-Seite oder über uns, über swr1.de, eine Mail schreiben. Wir bleiben da weiter in Kontakt. Die beiden Stuttgarterinnen, die haben Sie bislang nicht gefunden, wenn ich Sie recht verstehe.
Nein, die habe ich bislang nicht gefunden. Mhm. Ich hoffe immer noch, dass Sie irgendwann zuhören oder das Buch lesen oder irgendjemand ein Buch liest und das Buch liest und sagte, kenne ich doch jemanden, dass sich das so weiterspricht irgendwie und dass es irgendwann erfahren oder dass es in der Zeitung lesen. Es war jetzt auch in der Bild der Frau ein großer Aufruf und in verschiedenen Tageszeitungen. Dass irgendwann
auch bei uns und jeder, der diese Geschichte hier hört, mitgekriegt hat, erzählen Sie es allen Menschen? Weil wir brauchen diese zwei Stuttgarterinnen. Also was
und
heißt
und
wir?
Aber die, sie. Also auch die und beiden Dresdner. Auch die, ja, also
ja, genau.
Schön, die Leute denen, einfach wieder.
Die haben sie auch nicht. Naja, ich meine, nee, nee. Was wollte man auch machen? Man hat sich aus den Augen verloren. Ja,
ganz genau.
Gab es kein Handy.
Ja, genau. Genau. Ein E-Mail war noch nicht erfunden. Also.
Ja, kein Instagram, um schnell ein Foto zu machen. Sind gerade da und da.
Ja. Nee. Also, ja, diesen Aufruf, den teilen wir gerne. Jetzt kommt noch eine ganz banale Frage von meiner Seite, weil es gibt in dem Buch, das Sie geschrieben haben, ganz viele Szenen. Sie haben ja gezeltet. Sie hatten ja wenig Geld und Sie haben ganz oft gezeltet. Was verbinden Sie heute mit Zelten? Zelten Sie heute noch?
Ja, ja. Also okay. Wir sind viel zelten gewesen.
Okay.
Später doch, das haben wir schon gemacht.
Okay, die Frage musste noch sein, weil ich dachte, ach, so traumatisch, immer alle Sachen auch da gelassen und was man alles mitschleppen musste und so. In SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute gibt es immer ein kleines Dankeschön am Ende der Sendung. Ich fand beeindruckend, als ich das Buch gelesen habe, und ich glaube, es geht auch vielen, die Ihnen jetzt zugehört haben, es gab für Sie ja im Sommer 89 kein Zurück, wenn ich Sie recht verstanden habe. Ja. Also ich meine, es gab, Sie sind mehrfach gescheitert, es gab Rückschläge, Sie haben sich immer wieder aufgerafft. Woher haben Sie die Kraft eigentlich genommen?
Ich denke, wir wollten einfach weg. Und das hat uns so mobilisiert. Da gab es kein Zurück. Wir haben auch keine Zukunft einfach gesehen in der DDR. Und es gab einfach nur ein Ziel und das ging nach vorn. Und der Gedanke ans Aufgeben kam nicht. Ich hatte den einmal ganz kurz, als ich auf den Carsten gewartet habe und in Göttingen eben alleine war oder in Gießen und mich so gesorgt habe, da hatte ich so einen Moment des Einknickens, wo ich dachte, oh Gott, wenn er jetzt nicht kommt, ganz alleine, ich weiß nicht, ob ich das alles packe. Also so ein Moment der Angst war dann nochmal ganz doll da, aber auch da habe ich mich dann entschieden, nee, es geht nur nach vorne.
No return. Sie haben zwei Jungs, die sind 6 Jahre alt.
Ja.
Ich habe hier ein Geschenk in einer gelben, cool, quietschgelben SWR1-Tasche. Sie sind ja ein sehr wissenschaftlicher Haushalt. No return, es gibt kein Zurück. Ein Legespiel mit Zahlen kann man spielen, 2 bis 4 Personen. Ich reiche es mal Ihrer Frau.
Super, danke schön.
Ein Mitbringsel für die Jungs, die heute am Tag der deutschen Einheit auf ihre Eltern verzichtet haben. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke.
Ihnen alles Gute und vor allem, wir drücken die Daumen, dass das Picknick ohne Grenzen zustande kommt mit möglichst vielen, vielen Menschen.
Dankeschön.
Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.